Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Rowohlt Verlag ist so etwas wie, naja, der Pionier des alternativen Buchformats. Denn schon vor den Taschenbüchern gab es dort die Rotationsromane. Daher auch die bis heute berühmte Abkürzung RORORO. Aber vor genau 70 Jahren, am 17. Juni 1950, erschienen dann dort im Rowohlt Verlag die ersten Taschenbücher. Es waren 4 Stück, Werke von Kipling, Tucholsky, Falada und Graham Greene. Michael Naumann hat in seinem Leben schon sehr viel gemacht beruflich. Er war unter anderem erster Kulturstaatsminister und er war auch 10 Jahre lang Geschäftsführer des Jawohl Rowohlt Verlags. Aber egal, ob er beruflich damit zu tun hatte oder nicht, er war vor allen Dingen auch sein ganzes Leben lang, glaube ich, ein begeisterter Leser. Schönen guten Morgen, Herr Naumann.
Guten Morgen, Herr Kassel. Ja, das stimmt.
Können Sie sich eigentlich noch an Ihr allererstes Taschenbuch erinnern?
Ja, das war Tucholsky. Panther, Tiger und Co. hieß es, glaube ich.
Haben Sie damals das Gefühl gehabt, toll, dass es das als Taschenbuch gibt? Waren auch Sie damals in der Lage, wie viele Menschen so kurz nach dem Ende des Krieges, sich große gebundene Bücher gar nicht leisten zu können?
Na, wir hatten bei uns zu Hause so als bürgerliche Bibliothek die Forsyth-Saga und ähnliche Geschichten herumstehen. Aber die ersten Taschenbücher habe ich, glaube ich, als 12-Jähriger gelesen, das heißt 3 Jahre nach ihrer Erfindung.
Interessant ist ja, dass viele glauben, weil es tatsächlich vor diesen 4 ersten Taschenbüchern aus dem Rowohlt Verlag ja sogenannte Pocketbooks in den USA gab, das Taschenbuch sei eine amerikanische Erfindung. Das jetzt mal nachgeguckt, besonders auch technisch gesehen, stimmt das ja nicht. Auch die Voraussetzungen dafür wurden ja eigentlich in Deutschland geschaffen.
Ja, das war ein Drucker in Hattingen, Herr Lumbeck. Die modernen Hersteller in den Verlagen sagen immer Lumbeck. Die können sich nicht vorstellen, dass mal so eine Erfindung wie das Buch, der Buchdruck überhaupt aus Deutschland stammt. Das war nämlich der geleimte Rücken. Das heißt, die Taschenbücher wurden hinten zusammengeklebt und nicht mit Faden geheftet. Das war gewissermaßen die technische Voraussetzung für Taschenbücher, während sie in Amerika noch buchstäblich mit Büroklammern geheftet wurden.
Emil Lumbeck, der Mann, dem wir das zu verdanken haben, dass Taschenbücher an sich ziemlich ordentliche Bücher sind. Ich kenne die so, ist bis heute in einigen Ländern dieser Welt, dass das ziemliche Flatterdinger sind.
Ja.
Auch in den USA. Also mein erstes US-Taschenbuch, daran kann ich mich erinnern, das hätte ich fast zurückgegeben, weil ich dachte, dass das ist gar nicht so gedacht, war es aber. Aber kommen wir zurück nach Deutschland auf Rowohlt. Die Rowohlt-Taschenbücher waren ja nicht nur aufgrund ihres Formats so erfolgreich, sondern auch aufgrund ihres Preises. Die ersten damals kosteten 1,50 Mark. Und das war auch möglich, weil sie Werbung enthielten. Und wenn ich nichts verpasst habe, das hat ja keiner nachgemacht. Das war wirklich nur Rowohlt. Das war schon ein ziemliches Kuriosum, oder?
Ja, das ist das. Lange eins gewesen. Ich werde nie vergessen, wie Paul Auster, also der Schriftsteller Paul Auster, eine Taschenbuchausgabe seiner New York-Trilogie erhielt und mir schrieb, er hat immer wieder hin und her geblättert, da sei plötzlich so eine Anzeige für Zigaretten mitten in seinem Buch gewesen. Er dachte, er hätte eine Vision. Er war selber ein starker Raucher. Er konnte das gar nicht fassen. Ich hatte mich natürlich auch als Verleger längst daran gewöhnt, an diese kleine Nebeneinnahmequelle, wie viele andere auch in Deutschland. Das war einfach üblich, obwohl vor allem Zigaretten, Juno. Aus gutem Grund des Juno Rund konnte man plötzlich mitten in der feinsten Literatur lesen. Das war schon sehr komisch, das gebe ich zu.
Ich erinnere mich, glaube ich, an irgendeine, ich nenne den Namen nicht, aber es gibt sie bis heute, einen großen Tankstellenkonzern, der kam Aral. Auch noch vor.
Ja.
Jetzt haben Sie es gesagt. Also gut.
Naja, die gibt es doch gar nicht mehr, meines Erachtens. Oder doch, die gibt es schon noch.
Doch.
Die sind aber nicht mehr deutsch, glaube ich.
Ja, das ist ja alles so verwirrend, das kann man auch mit Taschenbüchern nicht mehr klären, aber das müssen wir ja auch nicht.
Genau.
Gerade damals, so in diesem Jahrzehnt, den 1950er Jahren und auch noch danach, bedeutete die Einführung des Taschenbuchs auch sowas wie eine Demokratisierung des Lesens?
Ja, hundertprozentig, denn man druckte kein Taschenbuch, was nicht eine mehr oder weniger garantierte Auflage von 50.000 Erstauflager hat. Das heißt, der Bedarf nach Literatur, nach Weltliteratur, war außerordentlich, eben nach einer 12-jährigen, um nicht zu sagen 1.000-jährigen Verbannung von Geist und Welt aus dem deutschen Buchregalen im Dritten Reich, war dieser Bedarf doch enorm angestiegen. Ich erinnere mich allerdings auch an ein ähnliches Phänomen nach der Wiedervereinigung, als die erotischen Taschenbuchromane, die es auch im Rowohlt Verlag gab, ohne dass ich mich dafür genieren muss, stiegen um fast 20% in die Höhe, die Auflagen in der ehemaligen DDR, weil die prüde SED diese Art Literatur, die in Wirklichkeit das durchaus heitere, erotische Leben der DDR hätte widerspiegeln können, verboten war. Jetzt waren diese Bücher zugänglich und sie schossen 2-3 Jahre lang in der Auflage in die Höhe.
Wie kamen eigentlich Taschenbücher bei den Autoren an? Man darf ja nicht vergessen, für die Verlage, gerade für Rowohlt, war das relativ schnell ein gutes Geschäft. Aber in der Regel kriegt der Autor dann später fürs verkaufte Taschenbuch natürlich nicht so viel Geld wie fürs Hardcover. Ja. Und außer auch so vom Ruf her, es ist ja zumindest in literarischen Kreisen ein bisschen bis heute so das Buch der B-Klasse. Wie kam das bei den Autorinnen und Autoren denn an?
Also die Autoren, die ich kenne, haben sich über die zusätzlichen Einnahmen sehr gefreut. Für mich ist gerade so unvergesslich der Sachverhalt, dass mit einem lediglich 3%igen Honorar die Biografie, die Monographie von Kafka, die Klaus Wagenbach geschrieben hat, ihm ein ständiges Einkommen, glaube ich, seit dem Jahre 1960 garantierte. Das Buch hat millionenfach das gekauft worden und ich nehme an, auch millionenfach in Seminaren abgeschrieben worden. Das heißt, diese ständige Einnahmequelle durch ein, wenn auch niedrigprozentig honoriertes Buch, ist bei den meisten Autoren durchaus willkommen.
Wobei ganz am Anfang, und das habe ich nicht gewusst, habe ich jetzt nachgelesen zu diesem Geburtstag, ganz am Anfang war ja beim eigentlichen damaligen noch amtierenden Verleger des Rowohlt Verlags das Taschenbuch und auch diese Rotationsromane davor überhaupt kein geliebtes Kind. Das haben wir eigentlich seinem Sohn zu verdanken, dass sich das durchgesetzt hat.
Also um die Wahrheit zu sagen, Ernst Rowohlt hat mit den Taschenbüchern überhaupt nichts zu tun und erst recht nicht mit den Rowohlt-Rotationsromanen, denn dieses war eine Erfindung, wie Sie ganz richtig sagen, von Heinrich Michael Maria Ledig. Rowohlt, der hieß Ledig, weil er unehelich geboren war, das war er, sondern weil seine Mutter wirklich eine Schauspielerin, wirklich Ledig hieß, ein interessanter Name, aber so hieß sie. So, und der hatte in Stuttgart von den amerikanischen Alliierten, den Besetzern, die erste Buchlizenz als Verleger bekommen, anders als sein Vater Ernst Rowohlt, der in Hamburg saß und aufgrund seiner Mitgliedschaft in der NSDAP keine Lizenz bekam, sodass er grollend und wütend zusah, wie sein Sohn den Rowohlt Verlag wieder gründete, nach dem Motto, ich heiße doch Rowohlt und nicht dieser kriegsverwundete Typ, der sein unehelicher Sohn war und den er noch 1945 siezte. Also in anderen Worten, die Legenden, die sich rings um Ernst Rowohlt ranken, sind bunt, farbig und wie alle Legenden eben immer nur mit einem Kern Wahrheit behaftet.
Heute gibt es eigentlich unendlich ist nichts, aber außer das Weltall und die menschliche Dummheit. Aber es gibt sehr viele Buchformate. Es gibt Formate, die sind kleiner als die Taschenbücher damals. Es gibt viele Zwischenformate. Es gibt E-Books und es wird viel darüber gestritten. Es geht ja bis zu wirtschaftlichen Fragen, Mehrwertsteuer und. Aber ist nicht im Grunde genommen bei aller Liebe zu wunderbaren Büchern, ist nicht im Grunde genommen immer wichtig, was drinsteht und nicht, was drumherum ist?
Wem sagen Sie das? Das ist so.
Dann beenden wir es an dieser Stelle und wer weiß, vielleicht können wir uns ja, wir haben beide die Chance, das noch zu schaffen. Ich glaube, so alt wie das Taschenbuch werden wir nicht. Irgendwelche Menschen, glaube ich, werden irgendwann mal über seinen 250. Geburtstag reden. Aber vielleicht erzählen wir all die anderen Geschichten, die noch übrig sind, in 10 Jahren zu seinem 80. Für heute vielen Dank, Herr Naumann.
Gerne.